Und so habe ich mich aufgemacht, um gestern meinen Sohn, der kann zwar noch nicht sprechen, aber ich dachte, wie üblich, die Geschichte von Christi Himmelfahrt zu erzählen. Und da habe ich ein Bild benutzt, wo der Auferstandene zu sehen ist, Jesus vom Kreuz gekommen ist und wo er dann in den Himmel aufwärts. Und mein Sohn, der hat es direkt verstanden, er hat direkt so gemacht. Ja. Ganz besonders begrüßen heute möchte ich zum einen den Posaunenchor, der zu uns spielt, und das ist eine Seite, das ist eine und die Familie Etende, denn wir tauchen heute Sarafine und die ist schon ein bisschen nervös, aber wir schaffen das. Und dafür werden nachher die Kinder auch noch Wasser aus dem Mund backen. Die ehemalige Königin von Englands Victoria, Bob Dylan und Andreas Wolf, der Torhüter der deutschen Handballnationalmannschaft, die haben eine Sache gemeinsam. Die haben nämlich alle heute Geburtstag. Und das bringt mich zu der Frage, sitzt auch heute unter uns jemand, der Geburtstag hat? Der darf sich jetzt melden. Oder für immer schweigen. Genau. Okay. Leider haben wir kein Geburtstagskind unter uns. Dann wollen wir gemeinsam Gott loben mit dem ersten Lied. Alles ist abgedruckt auf den Zetteln, die Sie haben. 10.000 Stimmen.
Meine Seele singt, bitte den König an. Sing wie niemals zuvor, nur für ihn, und bitte den König an. Ein neuer Tag und ein neuer Morgen, und wieder bringt mein Lob, was auch vor mir liegt und was immer auch geschehen mag. Lass mich noch singen, wenn der Abend kommt. Komm und lobe den Herrn, meine Seele singt, bitte den König an. Sing wie niemals zuvor, nur für ihn, und bete den König an. Nicht so sehr und vergiss geduldig, denn seine Trost und Barmherzigkeit meiner Güte will ich immer sehen. Denn Gott im Grunde liebst du mir dafür. Komm und lobe den Herrn, meine Seele singt, bitte den König an. Sing wie niemals zuvor, nur für ihn, und bitte den König an. Meine Zeit angekommen ist, wird meine Seele mich weiterweisen. 10.000 Jahre und in Ewigkeit, komm und lobe den Herrn, meine Seele singt, bitte den König an. Zuvor, nur für ihn und bete den König an. Komm und lobe den Herrn, meine Seele singt, bete den König an. Sing wie niemals zuvor.
Herr Jesus Christus, alles im Himmel und auf der Erde ist dir gegeben. Darum bitten wir dich, gib uns deinen Geist, damit wir dich hören, dein Wort annehmen und zielgerichtet aus dem Vertrauen auf dich leben. Lass uns für dich leben und mit dir auf eins sterben. Schenke, dass wir nun alles, was uns ablenkt, was uns durch den Kopf geht und unseren Blick von dir wegzieht, beiseite legen, damit wir völlig in deiner Gegenwart ankommen und uns auf dich ausrichten können. Und all das, was uns jetzt beschäftigt, das bringen wir vor dich in der Stille. Lege deine Sorgen nieder.
Sie nieder,
Was alles frei nichts ist für deine Macht zu uns.
Gott spricht zu uns durch Johannes, der schreibt: Wenn uns unser Herz verdammt, so ist Gott größer als unser Herz und erkennt alle Dinge. Meine Hoffnung und meine Freude. Arbeitsbereiche in unserer Gemeinde. Diakonie, das ist ganz wichtig. Diakonie bedeutet, wir unterstützen Menschen. Wir sind für Menschen da und lassen die Liebe Gottes tätig werden. Und Sie wissen alle, in welchem Stadtteil wir leben, dass es dort viele Menschen gibt, die unserer Hilfe bedürfen. Dafür wollen wir sammeln während des nächsten Liedes. Und wir sammeln am Ausgang keine Kollekte. Das heißt, Sie dürfen diesmal alles geben. Und zwar so wirklich. Ja. Legen Sie ordentlich zusammen für die Diakonie unserer Gemeinde. Und währenddessen, weil wir ja gleich die Taufe haben, dürfen die Kinder nach vorne kommen, sich die Eimer schnappen und schon mal Wasser aus dem Murmelbach. Die Julia weiß, wo der Murmelbach ist, die geht vorweg. Und sonst dürfen alle geben. Das ist toll. Der Bruder von der Sarasuna, der geht auch mit, der ist sehr gut. Okay, und währenddessen singen wir Jesus Christus herrscht als König. Es geht übrigens weiter auf der nächsten Seite.
Oh, wir mal eine Schluffe.
Und durch die Taufe nehmen wir dich dann auch in unsere Gemeinde auf. In der Taufe reicht uns Gott seine Hand. Und diese ausgestreckte Hand Gottes, die in der Taufe symbolisiert wird, verdeutlicht den Wunsch, dass Gott mit jedem von uns in einer Beziehung leben will. Die Taufe, sie fordert uns so zu einer Antwort heraus, ob wir in diese Vertrauensbeziehung mit Jesus Christus eintreten. Dieses Jahr, das geben jetzt rechtlich noch deine Eltern, auch wenn du innerlich ja auch schon Ja gesagt hast. Und für uns, die wir schon getauft sind, ist die Taufe somit auch eine Frage. Sind wir dieser Einladung Jesu gefolgt? Leben wir aus dem Vertrauen auf ihn? Und was ist aus unserer Taufe geworden? Wenn wir Menschen taufen, dann tun wir das nicht aus eigenem Ermessen oder weil wir das so schön finden, sondern weil Jesus uns das selber aufgetragen hat. Und so lese ich die Worte, mit denen Jesus die Taufe eingesetzt hat, nach Matthäus 28. Jesus sagte: Mir ist alle Gewalt im Himmel und auf Erden gegeben. Darum geht zu allen Völkern und macht die Menschen zu meinen Jüngern. Tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und lehrt sie, alles zu befolgen, was ich euch geboten habe. Und seid gewiss, ich bin jeden Tag bei euch bis zum Ende der Welt. Wir wollen nun gemeinsam aufstehen und unseren christlichen Glauben bekennen. Und heute an Himmelfahrt wollen wir das tun mit der 49. Frage des Heidelberger Katechismus. Man darf ja auch mal kreativ sein. Dort werden wir gefragt, was nützt uns die Himmelfahrt Christi? Und wir antworten, erstens, er ist im Himmel vor dem Angesicht seines Vaters unser Fürsprecher. Zweitens, wir haben durch unseren Bruder Jesus Christus im Himmel die Gewissheit, dass er als das Haupt uns seine Glieder auch zu sich nehmen wird. Drittens, er sitzt zur Rechten Gottes, sendet seinen Geist zu uns, der uns die Kraft gibt, zu suchen, was oben ist, und nicht das, was auf Erden geht. Amen. Wir kommen nun zur Taufe. Und da bitte ich die Familie Ekendel, nach vorne zu kommen. Bestem Vermögen, Serafina weiterhin im christlichen Glauben zu erziehen und ihr mit Wort und Tat zu zeigen, was es heißt, ein Leben im Vertrauen auf Jesus Christus zu führen, dann antwortet ja mit Gottes Hilfe. Dann wollen wir nun den Taufspruch hören, der dich dein Leben lang begleiten soll. Und das macht ihr bitte.
denn Weisheit wird in dein Herz eingehen und Erkenntnis wird deiner Seele lieblich sein. Besonnenheit wird dich bewahren und Einsicht dich behüten.
Serafina, so taufe ich dich auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Und er segne dich und behüte dich. Ich denke, dass du in Freude dein Leben gehen kannst und dich dabei immer wieder als den guten Hirten deiner Seele erkennst. So segne dich der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Du bist jetzt mitten in unserer Gemeinde und deswegen heißen wir dich mit großem Applaus willkommen. Eine Osterkerze hier, weil wir uns das nicht getraut haben, weil wir gedacht hatten, vielleicht ist es zu windig. Leider ist es nicht so. Dennoch möchten wir die Kerze anzünden als Zeichen dafür, dass Jesus als Licht in diese Welt gekommen ist und auch in Serafinas Leben Licht bringt. Während die Gemeinde nun Vergiss es nie singt, bete ich noch für die Eltern.
Ganz egal, ob du dein Lebensweg in Moll singst oder nur, du bist ein Gedanke Gottes, ein genialer Rock dazu. Du bist du, das ist der Clou, ja, der Clou, ja, du bist du.
Christi Himmelfahrt, das feiern wir heute. Und Christi Himmelfahrt, das zeigt uns, dass wir zielgerichtet leben sollen. Wenn man ein Ziel verfolgt, dann hat das Auswirkungen auf das Hier und Jetzt. Also wenn ich mir zum Beispiel vornehme, im Sommer schön an der Costa Brava zu liegen und die beste Figur des Strandes zu haben, dann hat das Auswirkungen auf mein Hier und Jetzt. Dann bedeutet das, dass ich wahrscheinlich heute schon, am besten gestern schon, zu Fitix gehen muss und meinen Körper trainieren muss. Und so ist es auch im Glauben. Wenn unser Glaube zielgerichtet ist, dann hat das Auswirkungen auf unser Hier und Jetzt. Und das Ziel, das haben wir vorhin bekannt. Wir haben durch unseren Bruder Jesus Christus im Himmel die Gewissheit, dass er als das Haupt uns seine Glieder auch zu sich nehmen wird. Himmelfahrt zeigt uns, Jesus ist als Erster in den Himmel aufgefahren und wir werden eines Tages dort mit ihm sein, wenn er uns zu sich holt. Doch daher liegt es an uns, wie wir diese Zwischenzeit gestalten, dass wir nicht einfach vor uns hinleben, sondern im Glauben zielgerichtet gehen und heute die nötigen Schritte tun. Und wie das funktioniert, das zeigt uns schon die Geschichte der Himmelfahrt selbst. Ich lese den Text aus Apostelgeschichte 1. Diese Ankündigung führte dazu, dass die Apostel, als sie ein weiteres Mal mit Jesus zusammen waren, ihm die Frage stellten:
Herr, ist jetzt die Zeit gekommen, in der du das israelitische Reich wiederherstellst? Jesus gab ihnen zur Antwort: Es steht euch nicht zu, Zeitspannen und Zeitpunkte zu kennen, die der Vater festgelegt hat und über die er allein entscheidet. Aber wenn der Heilige Geist auf euch herabkommt, werdet ihr mit seiner Kraft ausgerüstet werden. Und das wird euch dazu befähigen, meine Zeugen zu sein. In Jerusalem, in ganz Judäa und Samarien und überall sonst auf der Welt, selbst in den entferntesten Gegenden der Erde. Nachdem Jesus das gesagt hatte, wurde er vor ihren Augen emporgehoben. Dann hüllte ihn eine Wolke ein und sie sahen ihn nicht mehr. Während sie noch wie gebannt zum Himmel hinaufblickten, dorthin, wo Jesus verschwunden war, standen mit einem Mal zwei Männer in leuchtend weißen Gewändern bei ihm. Ihr Männer von Galiläa, sagten sie, warum seht ihr hin und starrt zum Himmel hinauf? Dieser Jesus, der aus eurer Mitte in den Himmel genommen worden ist, wird wiederkommen. Und zwar auf dieselbe Weise, wie ihr ihn habt gehen sollen. Daraufhin kehrten die Apostel nach Jerusalem zurück. Sie waren mit Jesus auf dem Hügel gewesen, der Ölberg genannt wird, und nur ein Sabbatweg, also etwa eine Viertelstunde von der Stadt entfernt ist. In Jerusalem angekommen, gingen sie in den großen Raum im Obergeschoss jenes Hauses, das ihnen schon bisher als Treffpunkt gedient hatte, wo sie von jetzt an ständig zusammenkamen. Also Petrus, Johannes, Jakobus und Andreas, Philippus und Thomas, Bartholomäus und Matthäus, Jakobus, der Sohn des Alpheus, Simon der Zelot und Judas, der Sohn des Jakobus. Sie alle beteten anhaltend und einmütig miteinander. Auch eine Gruppe von Frauen war dabei, unter ihnen Maria, die Mutter von Jesus, Jesu Bruder gehörte ebenfalls dazu. Zielgerichtet glauben. Und in dieser Geschichte fällt aber auf, da gibt es aber auch manches, das ablenkt. Und das geht direkt los mit der ersten Frage der Jünger. Ganz am Anfang fragen sie ja zu Beginn dieses Abschnitts: Herr, ist jetzt die Zeit gekommen, in der du das israelitische Reich wiederherstellst? 3 Jahre waren sie mit Jesus unterwegs gewesen, bis sich Karfreitag und Ostern ereigneten. Danach, als Jesus auferstanden war, war er nochmal 40 Tage mit ihnen zusammen. Deswegen kann man sich das immer gut merken, Christi Himmelfahrt immer 40 Tage nach Ostern, deswegen immer ein Donnerstag. Das war die Zeit, in der Jesus mit ihnen über das Reich Gottes sprach. Und trotzdem klärte sich irgendwie diese große Frage nicht. Diese große Frage, wann Jesus denn endlich dafür sorgen wird, dass mit all der Ungerechtigkeit, all dem Schlechten in dieser Welt Schluss ist. Das war eine Hoffnung, dieses israelitische Großreich, was sich dahinter verbarg, die hatte schon dazu geführt, dass einige Jünger sich vor 3 Jahren Jesus anschlossen. Also eine Frage, die sich schon eine gewisse Zeitspanne umhertrieb. Schon einige Jahre. Und selbst in den 40 Tagen, als Jesus nochmal nur über das Reich Gottes sprach, fanden sie irgendwie auf diese Frage keine Antwort. Es ist die große, unbeantwortete Frage eines großen Lebensabschnitts, eines prägenden Lebensabschnitts. Und das Spannende ist, diese Frage, die ist nicht dumm, übrigens es gibt wirklich dumme Fragen, die ist auch nicht illegitim, sondern sie ist eigentlich folgerichtig. Dass Jesus einmal seine Jünger ernst nimmt in dem, was sie sagen, wenn sie solch eine Frage stellen und sie nicht zusammenstaut, hat manchmal ja auch Seltenheitscharakter. Aber es zeigt, dass Jesus die Frage als folgerichtig und legitim ernst nimmt. Und es gibt manchmal Fragen in unserem Leben, die bestimmen uns. Fragen, die unbeantwortet sind bisher. Und das sind nicht immer kleine Fragen, das sind manchmal große Fragen. Fragen, die uns umhertragen. Manchmal sind es auch ungestillte Sehnsüchte, die wir lange schon mit uns rumschleppen.
Und wo wir Gott eigentlich in den Ohren liegen, Gott, tu etwas. Mach es doch. Wann wirst du es endlich machen? Wann wirst du diese und jene Sehnsucht meines Lebens endlich stillen? Wann wirst du diese oder jene unbeantwortete Frage endlich beantworten, die mich doch schon seit einer langen Zeit umhertreibt? Und diese Fragen, manchmal sind es ja nur eigene Erwartungen, die wir auf Gott übertragen, was Gott uns nie versprochen hat. Aber manchmal sind es auch Fragen, die absolut folgerichtig sind. Fragen, die absolut legitim sind. Und dennoch gibt Jesus hier eine Antwort, die ganz klar ist. Er sagt eigentlich, Freunde, die Frage, die ihr hier habt, die ist nicht zielführend. Denn manchmal gibt es das, dass es große unbeantwortete Fragen in unserem Leben gibt, die so sehr zum Fokus werden, dass wir nur noch auf diese Frage schauen. Und dabei das eigentliche Ziel, die Gemeinschaft mit Gott, aus den Augen verlieren. Manchmal gibt es Fragen, die unser Leben zu bestimmen scheinen und auch wirklich bestimmen. Und dabei wird Jesus von dieser Frage vom Zentrum immer weiter an den Rand gedrängt. Und Jesus gibt seinen Jüngern den Rat, oder er sagt ihnen, macht euch über solche Fragen, macht euch darüber keine Gedanken. Gott weiß es. Es wird immer ungestillte Sehnsüchte geben, unbeantwortete Fragen. Das gehört zum Leben dazu. Und Gott macht das manchmal, um uns in die Schule zu nehmen. Um uns in die Schule zu nehmen, dass wir sagen, okay, trotz aller dieser ungestillter Sehnsüchte, alle dieser unbeantworteten Fragen, wir lassen uns an seiner Gnade genügen. Das reicht. Jesus, du allein bist genug, wie es in diesem berühmten Lied heißt. Und nicht die Fragen, nicht die Sehnsüchte sind der Fokus, sondern du. Und wenn es ungestillte Sehnsüchte gibt, lernen wir daraus nur weiter, uns auf dich zu fokussieren, auf dich zielgerichtet zu leben. Wir können uns mit unseren Fragen und ungeklärten Dingen Gott überlassen. Denn er entscheidet über Zeitpunkte und Zeitspannen, wie es Jesus sagt. Er ist in Kontrolle. Er, der Wolken, Luft und Winden gibt, Wege, Lauf und Bahn, der das Gras hier im Murmelbachtal wachsen lässt, der über den Stau auf der A40 im Ruhrgebiet wacht. Er ist in Kontrolle. Er weiß alles. Und wer dieses Tal allein schon so schön und so grün hat wachsen lassen, jedes Jahr neu, der wird auch Wege finden, da dein Fuß gehen kann. Der ist auch in Kontrolle über dein und mein Leben. Der ist nicht im Himmel, hat die Hände über den Kopf geschlagen und ruft den Erzengel Gabriel zu sich und sagt, hilf mir, sondern er weiß, wie es geht. Gott entscheidet. Lass dich nicht ablenken, gib den Fokus deines Lebens nicht den unbeantworteten Fragen, mögen sie noch so legitim sein. Denn Gott, der es gut mit uns meint, weiß, wie es ist. Das Erste, was uns manchmal ablenkt, sind eben diese großen unbeantworteten Fragen. Das Zweite, was ablenkt in dieser Geschichte, das ist das Schauen zum Himmel. Als Jesus das gesagt hat, Gott entscheidet, er hat alles schon festgelegt, er hat einen Plan für unser Leben und wir dürfen uns seiner Führung anvertrauen, dann sagt er, und es wird der Heilige Geist und ihr werdet meine Zeugen sein. In Jerusalem, Samarien und bis nach Wuppertal-Heckingen. Das sagt Jesus Christus zu seinen Jüngern. Und dann wird er aufgehoben in einer Wolke. Eine ziemlich dramatische Szene, ziemlich spektakulär. Ein Riesenwunder. Was würden wir nur dafür geben, das mitzuerleben? Und in diesem Ganzen schauen die Jünger irgendwie so nach, was Jesus passiert. Und es wirkt so, als ob diese letzten Worte Jesu mit der Wolke gleichsam eingehüllt worden sind und mit ihm in den Himmel aufkamen. Und als ob sie diese letzten Worte angesichts dieser super krassen religiösen Show überhört haben. Ja, sie schauen nach. Und sie merken, es ist ein Abschied. Alles wird jetzt anders laufen, als es vorher war. Jesus nicht mehr greifbar unter uns. Sie schauen nach mit dem, was mal war. Gebannt, heißt es in dem Text. Vielleicht auch etwas unsicher, was soll werden. Und die Unsicherheit der Zukunft, die führt ja eben dazu, dass wir manchmal unseren Blick stark in die Vergangenheit richten. stark nach dem schauen, was mal war, ist nachschauen, ihm nachsehen. Und darin kann der Auftrag untergehen. Darin kann diese Zeugenschaft Gottes, das Kommen des Geistes, der uns Kraft gibt, untergehen. Und dabei hat Jesus schon vorher gesagt, freut euch, wenn ich zum Vater gehe, denn ich werde euch den Geist senden. Und jetzt habt ihr bisher nur mich von Angesicht zu Angesicht gesehen. Mit dem Geist Gottes werde ich in euch wohnen, also viel näher. Das heißt, wir sind Jesus viel, viel näher heute und hier, als es die Jünger bis zu Pfingsten jemals waren. Und trotzdem ist es manchmal der Blick in die Vergangenheit und darin kam der Auftrag unter ihnen. Der Auftrag, der ist, wenn der Heilige Geist kommt, werdet ihr meine Zeugen sein. Das ist entscheidend. Und dieser Blick in frühere Zeiten, so legitim er auch manchmal ist, die Schwelgen in Erinnerung, alles in Ordnung. Aber wenn er Fokus wird, genauso wie die großen Fragen unseres Lebens, und wenn wir uns nur noch damit beschäftigen, was einmal war, und uns am besten die früheren Zeiten zurücksehen und sie dann rosarot anmalen, obwohl sie ja meistens eher grau-rosa waren als rosarot, dann verlieren wir genauso den Blick auf Christus. Aber das Tolle ist, in all den Ablenkungen lässt Gott uns nicht allein. In der ersten Ablenkung dieser unbeantworteten Frage nach dem Gottesreich findet Jesus selbst die Antwort. Und in diesem Nachschauen weiß Gott genau, was jetzt passiert. Wahrscheinlich würden die Jünger ein Denkmal erbauen, eine Kirche errichten, einen heiligen Grabstein aufstellen. Himmelfahrtskirche ist ja auch alles mal passiert. Und würden immer nur an das Vergangene denken und sich den Blick Gottes für die Gegenwart verschließen. Und deswegen sendet Gott zwei Männer in strahlend weißen Gewändern. Gott sendet Engel. Wenn wir mit Gott unterwegs sind und von dem Weg manchmal abkommen, auch wenn wir es manchmal nicht merken, dann sendet Gott jemanden. Gott führt uns hindurch. Gott sendet Engel. Das müssen nicht immer Männer in strahlenweißen Gewändern sein. Das kann auch manchmal die Schwiegermutter sein oder ein Bruder, eine Schwester, jemand aus der Gemeinde. Und wenn Gott ganz verzweifelt ist, benutzt er vielleicht sogar den Pfarrer. Aber Gott benutzt Menschen, um uns wieder daran zu erinnern, was eigentlich wichtig ist. Er benutzt Engel und manchmal auch wirkliche Engel, die dafür schauen, dass wir den Blick nicht in die Vergangenheit heben, nicht in das himmlische damals, sondern schauen auf das Hier und Jetzt, den Blick ins Hier und Jetzt heben. Und das tun die Engel, indem sie die Jünger an Ziel und Auftrag Jesu erinnern. Ziel ist ganz klar, er wird wiederkommen. Und bei all dem, was ist, bei all den Problemen, die wir in diesem Leben haben, die wir in dieser Welt haben, wir dürfen daran gewiss sein, Jesus wird wiederkommen. Genauso wie er in einer Wolke aufgefahren ist, wird er in einer Wolke herniederkommen und uns zu sich nehmen. Und Jesus wird kommen und alles wird gut, hat die Superintendentin Ilka Federschmidt einmal gesagt. Jesus wird kommen, alles wird gut. Und all das, was uns jetzt umhertreibt, all das, was uns manchmal ablenkt, das wird ein Ende haben, wenn Jesus uns zu sich ruft. Und all die Ungerechtigkeit in dieser Welt, die wird Jesus dann richten und wird Recht verschaffen. Gott wird uns zu sich holen. Jesus wird wiederkommen. Und das ist eine tolle Perspektive. Und wenn wir auf diese Perspektive gerichtet sind, dann können wir unseren Auftrag in Freude annehmen. Dann können wir es in Freude annehmen, Zeugen Jesu Christi in dieser Welt zu sein. Denn das wird sein, aber nun ist Zeit der Gemeinde, Zeit der Evangelisation. Und dafür wird uns Gott seinen Geist geben. Und da bin ich so dankbar für, weil ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Es gibt ja manchmal so Situationen, in die man so geführt wird, und dann geht es auf einmal um irgendein Thema und man merkt, eigentlich hat mein Glaube hierauf eine Antwort, etwas beizutragen. Und dann traut man sich aber nicht, das zu sagen. Und man denkt doch, vielleicht lachen die anderen, vielleicht denken die, was bist du denn für ein Komischer. Und das Tolle ist, wenn uns da manchmal die Kraft fehlt, sagt Jesus hier, ihr werdet die Kraft des Geistes bekommen. Jesus wird uns die Worte geben, die dann zu sagen sind. Er schafft Situationen und gibt uns den Mut, dass wir die Worte fröhlich sagen können. Dass wir mutig erzählen können, was Jesus in unserem Leben gemacht hat. Das ist immer die beste Geschichte. Nicht hochtrabend, theologisch korrekt eine biblische Geschichte nacherzählen, sondern die eigene Geschichte, was ich selber mit Jesus erlebt habe, wo Jesus mich berührt hat, wo ich Gebetserhörung erfahren habe, wo ich merke, dass der Glaube mich trägt, mir ein Halt ist im Leben und im Sterben. Dafür wird Jesus uns die Kraft geben. Mit dieser Verheißung gehen die Jünger zurück nach Jerusalem. Noch nicht in die letzten Winkel der Erde, denn der Geist kommt ja erst am Pfingsten. Herzliche Einladung zum Familiengottesdienst am 4.6. im Paul-Gerhardt-Haus. Da werden wir Pfingsten feiern. Bis dahin bleiben sie aber zusammen und auch nach Pfingsten weiter. Denn sie merken, Christ sein, mit Jesus unterwegs sein, das ist kein Einzelsport. Das ist etwas, das braucht Beständigkeit und das braucht Gemeinschaft. Es gibt so viele Dinge in unserem Leben, die sind viel besser, wenn man sie gemeinsam tut. Gottesdienst feiern selbstverständlich, Fußball gucken, Bier trinken, Schnitzel essen gehen. Das kann man beliebig weit fortführen. Das macht alles viel mehr Spaß, wenn man es in Gemeinschaft tut. Und auch im Glauben ist es so. Und es gibt ja in Deutschland dieses weit verbreitete Phänomen, dass viele Menschen sagen, mit dem Glauben, das finde ich ganz schön, aber mit der Kirche, da habe ich es nicht so. Mit der Kirche, das brauche ich nicht, ich kann auch so glauben. Möchte ich am liebsten immer sagen, ja, das geht. Das ist so ein bisschen wie ein See, der keinen Zufluss hat. Glaube ohne Kirche, Glaube ohne Gemeinschaft, das ist wie ein See ohne Zufluss. Der kann wunderbar funktionieren, da kann es Forellen geben, da können Leute am Strand baden, da können richtig Pflanzen entstehen, das ist wunderbar. Aber nur für eine gewisse Zeit. Denn irgendwann fängt der See an zu verschmutzen und dann stinkt er. Und so ist es auch mit dem Christsein. Man kann Christsein alleine leben, das tun wir ja im Alltag oft. Aber wir wissen, wir brauchen diesen Zufluss. Wir brauchen einen Zufluss der Gemeinschaft, der christlichen Gemeinschaft, damit wir nicht eines Tages in unserem stinkenden See sitzen. Und Gemeinschaft an sich, die hat schon einen Wert. Wir Menschen sind irgendwie sozial gepolt. Schon am Anfang sagt Gott, es ist nicht gut, dass der Mensch alleine ist. Aber sie wird da christlich, wo sie qualifiziert wird. Und so heißt es in dem Text, sie kamen beständig zusammen und sie beteten anhaltend und einmütig. Nicht in kommunistischer Einheit, das ist ein Unterschied, sondern einmütig. Sie versammelten sich im Namen Gottes, so wie wir uns heute hier versammelt haben. Und sie machten sich eins unter Christus. Bei aller Unterschiedlichkeit, die die Jünger hatten, ja, die die Frauen und die Brüder Jesu auch noch hatten, sie waren eins unter Christus. Und sie beteten anhaltend. Das Einmütigsein, sich unter Christus zusammenfinden und dann anhaltend beten, nicht das als eine lästige Pflicht sehen oder generell als eine religiöse Pflicht, mal eine Stunde in den Gottesdienst zu kommen, sondern zu sagen, hier beten wir anhaltend, hier suchen wir die Gegenwart Gottes, hier machen wir uns auf für Gottes Gegenwart und hier sind wir beständig zusammen, freuen uns miteinander, trösten einander. Weinen miteinander und beten miteinander, um uns auf Gott auszurichten und pflegen unsere Beziehung zu Gott. Dadurch wird Gemeinschaft christlich, dadurch wird der Gemeinschaft der Christen ein fester Halt, der gerade mir persönlich immer wieder dann Stärkung gibt, wenn ich merke, dass es in meinem Glauben manchmal so Wüstenzeiten gibt. Und ein letztes. Es gibt kein Christentum ohne Gemeinschaft und Beständigkeit und Gebet. Und dazu gehört auch eine Offenheit. Spannend ist der letzte Satz des Textes. Jesu Brüder waren auch dabei. Jesu Brüder, das muss man sich mal vorstellen, die haben also den Messias, den Sohn Gottes, 30 Jahre miterlebt, neben sich gehabt. Die haben geguckt, wie der gegessen hat, wie der gespielt hat, wie der geredet hat. Und die haben nicht an den geglaubt. Immer wieder lesen wir, dass vor Ostern sich seine Brüder sogar über ihn lustig gemacht haben, ihn nicht anerkannt haben. Mensch, wo man sagen müsste, also wenn es doch einer schnallen müsste, dann doch die Nächsten, die es mitgekriegt haben. Aber es ist keine Garantie. So kann es auch passieren, dass Menschen 30 Jahre in die Kirche gehen und noch gar nicht gemerkt haben, wo Jesus zu finden ist. Das kann passieren, wenn es schon bei den Brüdern passierte. Aber das Tolle ist, irgendwie muss an Ostern was passiert sein. Durch Kreuz und Auferstehung müssen auch sie irgendwie zu Jesus gekommen sein und zum Glauben gekommen sein, denn nun öffneten sie sich und gingen zu dieser Gemeinschaft. Sie vertrauten auf einmal doch diesem Jesus. Sie sahen ihn in einem neuen Licht. Und das Tolle ist, diese 11 Jünger, Judas war ja abgefallen, die da zusammen waren, die nahmen nicht nur die Frauen mit, die auch vorher schon bei Jesus waren, sondern die waren offen. Die haben nicht gesagt, Moment mal, wir sind nur 11, das reicht schon, wir haben auch nur 12 Plätze, den einen noch vom Judas, da könnten wir vielleicht einen noch mitnehmen. Nein, sie waren offen. Sie feierten nicht Gottesdienst und tranken danach immer mit den gleichen 3 Leuten Kaffee, sondern sie waren offen, sie ließen neu hinzu. Ja, sie machten sich auf, weil sie sich freuten darüber, wenn Menschen auch offen werden für Jesus. Und Gemeinde, Gemeinschaft ist christlich, wenn sie beständig ist im Gebet und auch offen ist für Neuen. Und vielleicht ist das eine Idee, wenn sie nachher mithelfen, sie sind herzlich eingeladen mitzuhelfen, die Bänke hier mit abzubauen und einzuladen, vielleicht fangen sie mal ein Gespräch an mit jemandem Neuen, den sie noch nicht kennen. Nicht immer mit den gleichen 3, mit denen kann man sich nachher auf dem CVM-Tag unterhalten, sondern einfach mal auf jemand Neues zugehen, ein Gespräch anfangen. Offen sein dafür, dass Gott seine Gemeinde Wachstum schenkt. Zielgerichtet glauben, das war mein Thema. Erstens, manches lenkt ab. Zum einen der Blick auf die großen unbeantworteten Fragen unseres Lebens. Zum anderen der sehnsüchtige Blick in die Vergangenheit. Aber Gott erinnert uns an sein Wiederkommen und daran, dass wir seine Zeugen sind. Und schließlich, es gibt kein Christentum ohne Gemeinschaft in Beständigkeit, Gebet und Offenheit. Amen. Wir haben einen Augenblick der Stille und dann singen wir 3-mal das nächste Lied. Ich lege mir das Wort.
Thank you.
unbeachtet verlassen können. Und dann um 12 Uhr geht's im CVM unten in der Mecklinghauser Straße weiter mit dem CVM und dann kann ich wieder Eckart machen.
Ja, herzliche Einladung zum CVM-Tag. Ich bin gefragt worden, was ist denn der CVM-Tag?
Ja.
Und da sage ich immer, das ist sowas wie das Sommerfest des CVM. Sommer haben wir hingekriegt, Fest kriegen wir auch noch hin. Herzliche Einladung, es gibt Mittagessen, Kaffee trinken, Spiele und Programm für jedes Alter, genügend Sitzgelegenheiten, genügend zu trinken, kaltes und warmes. Herzliche Einladung, einfach in Ruhe runterzugehen in die Heckinghauser Straße 223 ab 12 Uhr. Wer früher da ist die Tür auch schon offen. Herzliche Einladung.
Dann darf ich Sie noch recht herzlich einladen, am Sonntag um 10.30 Uhr wieder ganz gewöhnlich im PGH zum Gottesdienst. Ich freue mich, wenn Sie da sind. Nun bitte ich Sie aufzustehen.
Segne dich und er behüte dich. Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Er hebe sein Angesicht auf dich und schenke dir Frieden. Wir bleiben stehen zum Segenslied her, wir bitten, komm und segne dich.
Thank you.
Ja.